Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Die Presse wird Folgendes gesagt. Die weltweite antisemitische Welle erreicht in Dagestan einen erschreckenden Höhepunkt. Antisemitismus ist in Russland weit verbreitet. Auch Putin spielt damit. Moskau. Das Wort Pogrom ist ein russisches. Es beschreibt Zerstörung, Zertrümmerung, Zerschlagung. Im 19. Jahrhundert ging es in den allgemeinen Sprachgebrauch über die russische Sprache hinaus ein. Da war es auf dem Gebiet des zaristischen Russland zu brutalen Angriffen auf Jüdinnen und Juden gekommen, mit der Unterstützung der Staatsgewalt. Zu Sowjetzeiten gab es gleich mehrere antisemitische Kampagnen des Staats. Viele Jüdinnen und Juden war es nicht möglich, an die Universität zu gehen. Sie durften bestimmte Stellen nicht besetzen, weil in ihren Pässen als Nationalität Ivre eingetragen stand, Jude. Nun ist in Russland wieder von Pogromen die Rede, weil am Sonntag ein Mob aus Hunderten von Männern in der muslimisch geprägten Nordkaukasusrepublik Dagestan den Flughafen der Republikhauptstadt Machatschkala gestürmt hat, in der Meinung, in einem Flugzeug aus Tel Aviv seien jüdische Flüchtlinge angekommen. Mit Allahu Akbar rufen stürmten sie bis aufs Rollfeld. Auf Videos ist zu sehen, wie sie Scheiben kaputt schlagen, Passagiere umzingeln und ihre Pässe verlangen, alles niederrennen, was sich ihnen in den Weg stellt. Mehr als 20 Menschen wurden dabei verletzt, auch schwer. Es ist ein neuer, erschreckender Höhepunkt einer weltweiten Welle des Antisemitismus. Geschwister, die Hetzjagd auf Juden ist nicht nur ein Thema, das wir aktuell gesehen haben, sondern es ist immer wieder in der Geschichte vorgekommen und sie ist nicht lokal auf ein Gebiet begrenzt. Wir sehen das schon beim Nationalsozialismus, der eine rassistische Ideologie vertreten hat, deren Ziel die Ausrottung der Juden aus der deutschen Gesellschaft war. Hitler und die Nazis haben die Juden zum Ziel der Verfolgung und Vernichtung erklärt, weil sie tollwütige Antisemiten waren, die Juden gehasst haben. Während des Dritten Reiches wurde ein besonderer Fokus auf die Indoktrination zur Vernichtung der Juden als Instrument zur Beseitigung eines Schadstoffes für die arische Rassenreinheit gelegt. Der Judenhass kann in der europäischen Gesellschaft auf eine lange Geschichte zurückblicken. Pogrome und Vertreibungen haben im Mittelalter geprägt und sogar bis in die Neuzeit die Geschichte fast aller Länder Europas. Und wenn wir das Prinzip der Hetzjagd auf die Heilige Schrift, das heute Gegenstand unserer Predigt ist, anwenden, dann fällt auf, dass wahre Christen das Nonplusultra der ultimativen Auslöschung sind und sich in unserer Gegenwart wiederfindet. Man beachte, dass sogar der Herr Jesus von seinen eigenen Landsleuten getötet wurde. Und diese waren es auch, die zuerst mit der Christenverfolgung begonnen haben. Wir wollen auch aufzeigen, mit welchen faktisch basierten Tatsachen es zu tun hat. Aber bevor wir wieder in den vorliegenden Bibelabschnitt eintauchen, und zwar Offenbarung Kapitel 12, die Verse 13 bis 17, möchten wir besprechen, wo wir uns gerade befinden. In Kapitel 12, die Verse 1 bis 6, haben wir uns die Frau und den Drachen angesehen. Dabei haben wir betont, dass die Frau die heilsgeschichtliche Gemeinde verkörpert, die vom Alten Testament in das Neue Testament mündet. Der Drache wurde mit Satan gleichgesetzt und er hatte das große Vorhaben, das Kind der Frau bei der Geburt zu verschlingen. Dieses Kind, das männlich ist und alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird, ist der Herr Jesus Christus selbst. Als schließlich die Frau das Kind geboren hat, wurde ihr Sohn zu Gott entrückt und sie ist in die Wüste geflohen, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit sie dort 1260 Tage lang ernährt wird. Das bedeutet, Satans Versuch, das Kind zu erledigen, ist gänzlich gescheitert. Des Weiteren haben uns die Verse 7 bis 12a das himmlische Gegenstück zu Christi Sieg am Kreuz und seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt erläutert. Mit anderen Worten spiegelt sich Christi Tod und Auferweckung sowie der Beginn seiner Herrschaft unmittelbar im Himmel in der Niederlage des Teufels und seiner Herrscharen wider, die durch Michael und seine Engel besiegt wurden. Die Stätte der alten Schlange wurde nicht mehr gefunden und so ist ihm auch jede Grundlage als Verkläger entzogen worden. Zudem wurden die himmlischen Überwinder deklariert, die ebenso den triumphalen Sturz über den Teufel bezeugen, da sie sich mit dem geschlachteten Lamm, den verherrlichten Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, identifizieren. Sie haben in Anbetracht der Gegebenheit fröhlich zu sein. Im Gegensatz zu den Siegern in Christus haben wir in Vers 12b untersucht, der eine klassisch-prophetische Phrase mit den Worten »Wehe denen« eingeleitet hat. Dieser erklärt uns, dass der Teufel zu den Ungläubigen herabgekommen ist und einen großen Zorn hat, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Es bedeutet, dass aufgrund seines verlorenen Standpunkts im Himmel ihm ein Ablaufdatum festgesetzt wurde, indem er alles versuchen wird, die Verlorenen mit in den Tod zu reißen. Die Verse 13 bis 17 greifen nun das konkrete Geschehen zwischen der Frau und dem Drachen erneut auf und zeigen die Folgen des Sturzes des Drachen, die sich spezifisch gegen die Gemeinde richten. Das ist also unsere bestehende Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 12, die Verse 13 bis 17, wo es heißt: Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Vers 13 beginnt damit, dass der tiefe Fall Satans sich in der Verfolgung der Frau darstellt, die den Knaben geboren hatte. Verpassen wir das nicht. Hier wird uns nicht beschrieben, dass der Drache zu den Erden- und Meeresbewohnern herabgekommen ist, obwohl die Verfolgung der Frau ein genauso bewusstes Zugehen demonstriert. Das hat damit zu tun, dass uns hier die Beziehung zwischen dem Fall und der Glaubensgemeinschaft beschrieben wird, die auch das richtige Verständnis dafür hat. Ungläubige haben keinen Bezug zu dem triumphalen Sturz Satans, aber die Nachfolger Christi mit Bestimmtheit. Der Teufel wurde durch Christus offiziell bezwungen und dies hat zum Sturz geführt. Aber auch dieses markante Ereignis bringt ihn dazu, die Frau zu verfolgen. Anders ausgedrückt, er musste mit eigenen Augen sehen, was vorgefallen war. Und aus diesem fatalen Ergebnis für ihn folgt Rache. In höchster Form extreme Wut und kochende Glut. Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute. Der Zorn des Drachen zeigt sich in der Verfolgung der Gemeinde. Ja, die Verfolgung der Gemeinde ist eine Wirklichkeit, die schon der Herr Jesus zu Lebzeiten angekündigt hat. In Matthäus Kapitel 5, Vers 11 betont er es auf diese Art und Weise: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Blicken wir auch gemeinsam auf Matthäus Kapitel 10, Vers 22, wo wir diese Wahrheit erfahren. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Was in diesen beiden gerade vorgetragenen Passagen bemerkenswert ist, dass die Verfolgung sich nicht durch ein apokalyptisches Wesen ausdrückt, aber sehr wohl der Fall ist, so wie wir es schwarz auf weiß in Offenbarung Kapitel 12, Vers 13 vor uns haben. Die Gemeinde wird also durch den satanischen Geist verfolgt, der sich in der Gottlosigkeit der Menschen widerspiegelt. Und all das hängt damit zusammen, dass der Sieg über Satan bereits feststeht. Und diese Verfolgung hat sich schon zu der Zeit des Neuen Testaments etabliert. Wisst ihr noch, was Paulus, der vorher Saulus genannt wurde, praktiziert hat, als er noch nicht bekehrt war? In Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 3 wird uns berichtet, dass er die Gemeinde verwüstet hat. Er ist überall in den Häusern eingedrungen und hat Männer und Frauen fortgeschleppt, die dann in das Gefängnis gelandet sind. Übrigens, die Apostelgeschichte wurde ungefähr zwischen 80 bis 90 nach Christus verfasst. Und heute haben wir das Jahr 2026. Wir sehen also die gewaltige Zeitspanne, die dazwischen liegt, und dabei hat es keine Unterbrechung gegeben, sondern die Hetze ist kontinuierlich von der Apostelgeschichte bis heute weitergeführt worden. So schreibt Open Doors jenes dazu. Die Situation der Christen in Syrien, Platz 6, ist aktuell schlechter als jemals zuvor. Das führt zur höchsten Punktzahl, 90, die das Land je auf dem Weltverfolgungsindex inne hatte. Der Hauptgrund dafür war ein starker Anstieg im Bereich Gewalt. Zu der wieder auflebenden Gewalt gehörten Angriffe auf Kirchen und eine Zunahme der Zahl der getöteten Christen. Gewalt ist jedoch nur eine von mehreren Ursachen für die verschlechterte Lage der Christen in Syrien. Werfen wir auch ein Auge auf den Sudan, denn da schreibt Open Doors: Die Lage für Christen im Sudan hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert, insbesondere seit dem Putsch im Oktober 2021. Und noch einmal verschärft seit einem Erlass vom August 2022. Entgegen der internationalen Berichterstattung, die eine Abkehr von repressiven Gesetzen und Maßnahmen im Sudan vermeldete, sind die Gegebenheiten für Christen vor Ort düster. Und wer jetzt denkt, dass das Länder sind, die weiter entfernt von Europa sind, der liegt nicht im Unrecht. Aber wer meint, dass solche Anfeindungen bei unserem Kontinent nicht existieren, der irrt gewaltig. Der ORF hat im November 2025 Folgendes veröffentlicht. 2211 antichristliche Hassdelikte hat die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christinnen und Christen in Europa für 2024 verzeichnet. Ein entsprechender Bericht wurde am Montag veröffentlicht. Hinter der Zahl stehen konkrete Fälle von Kirchenvandalismus, Brandstiftung und körperlicher Gewalt, die reale Konsequenzen für das Leben lokaler Gemeinden haben, sagte Anja Dank, Direktorin der in Wien ansässigen Nichtregierungsorganisation. Die Gemeinde befindet sich somit in diesem Dauerfeuer des Drachen und eine Pause ist nicht indiziert. Die Wut des Teufels wird nämlich nicht im geringsten nachlassen. Nein, er wird weiter wüten und die Prognose ist alles andere als erfreulich. Wir haben es doch gerade gehört, was in Syrien, in dem Sudan und in Europa geschieht. Und bis Christus kommt, müssen wir mit dieser harten Faktenlage leben. Vers 14 schildert uns, dass daraufhin der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben worden sind, damit sie in die Wüste fliegen kann. Und zwar an ihren Ort, wo sie ernährt wird. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und wir kommen nun zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Der Zorn des Drachen steht in Konfrontation mit Gottes Eingreifen. Dass der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben worden sind, damit sie in die Wüste fliegen kann, ist eine klare Anspielung aus dem Alten Testament, wo Gott sein Volk gerettet hat. Lasst es uns gemeinsam in 2. Mose Kapitel 19 Vers 4 betrachten. Ihr habt gesehen, was ich, also Gott, an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Nicht, dass es uns entgeht, aber die Frau ist somit das Äquivalent zu dem damaligen ethnischen Israel. Die Gemeinde des Neuen Testaments übernimmt folglich dieselbe Rolle und bezieht Stellung als das geistliche Israel im Buch der Offenbarung. Und weder das ethnische noch das geistliche Israel im Neuen Testament wurden literarisch mit Adlerflügeln gesehen. Diese Metapher wird gebraucht, da Gott dafür sorgt, dass es in Sicherheit gebracht wird. Er kümmert sich um die gefährliche Angelegenheit. Er liefert den notwendigen Schutz im eisernen Sturm. Zudem soll es bei Adlern so sein, dass sobald die Jungen ermutigt werden zu fliegen, sie nicht dem bloßen Zufall überlassen werden. Sie werden dabei unterstützt, indem der Adler unter dem Jungen fliegt, was als eine Sicherheitsmaßnahme dient. Des Weiteren sehen wir, dass die Frau in die Wüste transportiert wurde, damit sie dort ernährt wird. Vers 14 und Vers 6 haben eine ähnliche Formulierung. Doch gibt es feine Differenzierungen. In Vers 6 ist die Frau selbst geflohen, aber in Vers 14 wird sie unter göttlicher Obhut begleitet. Addieren war in Vers 6 die Rede von 1260 Tagen und bei uns werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit offenbart. Bei den zwei Zeugen sind die 42 Monate vorgekommen. Die 1260 Tage oder 42 Monate oder eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit sprechen alle von demselben Zeitraum. Was wir auch nicht übersehen sollten ist, dass das ethnische Israel sich wirklich in der realen Wüste aufgehalten hat. Und in beiden Situationen wird das lebensspendende Manna vom Himmel gereicht, damit sie von Gott gestärkt und ernährt werden. Nur dass das Manna des geistlichen Israels sich nicht in erster Linie auf eine materielle Speise stützt, sondern das wahre Brot von oben, mit dem sich der Herr Jesus ausgewiesen hat. Entsprechend ist es Gottes Präsenz, das seine Leute schützt, ernährt und stärkt, und das inmitten der Verfolgung und des Leides, an dem Ort des Schutzes, den Gott vorgesehen hat. Es ist ein geistlicher Raum. Fern von dem Angesicht der Schlange meint der Herr, dass der Zweck der Pilgerreise den Wandel mit Gott beschreibt und so die dreckige Schlange auf Distanz hält. Es heißt auch gesamtbiblisch nicht, dass wir nie wieder was von ihr mitbekommen werden, aber in unserem heiligen Marsch werden wir von ihrer Visage immun bleiben. Und das ist auch unsere einzige Chance, in dieser katastrophalen Zeit zu überleben. Wenn wir nämlich im Herrn verbunden sind, dann schützt er uns. Er ernährt uns und stärkt uns. Wenn nicht, dann nehmen wir uns der Fratze des Drachen. Und diese ist alles andere als schön, hässlich, eklig und monströs. Wir liefern uns ihm aus und so hat er einen gigantischen Spielraum, die Christen ins Verderben zu stürzen. Doch das sollten wir nicht. Wir sollten weit entfernt vom Angesicht der Schlange bleiben. Dieses Angesicht, das ständig die Nähe zu uns sucht, kann uns nur aufsuchen, sobald wir ihr gewähren. Vers 15 gibt uns nun einen näheren Einblick auf den erbitterten Rachefeldzug Satans gegen die Frau. Denn die Schlange schleudert aus seinem Maul der Frau Wasser nach, wie ein Strom, damit die Frau von dem Strom fortgerissen wird. Diese Wortwahl, die hier verwendet wird, ist eine typische Kommunikation, die mit Vernichtung in Verbindung steht. 2. Thessalonicher Kapitel 2 belegt es auf diese Art und Weise. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes. Man beachte, sowohl beim Drachen als auch bei Christus werden die Angriffe aus dem Maul und dem Mund vollzogen. Es sind figurative Waffen mit Wahrheitsgehalt. In Daniel Kapitel 11, Vers 22 taucht das Wort Flut mit einer erobernden Armee auf. Aber ebenso sehen wir den Strom in der Beziehung zur Verfolgung der Gläubigen, was bei uns die dahinterstehende Idee ist. In 2. Samuel Kapitel 22, Vers 5 wird es uns verdeutlicht, wo David es so beschreibt: Die Ströme Belials schreckten mich. Auch im Psalm 144, die Verse 7 bis 8, wird es mit den falschen Reden der Gottlosen erläutert. Strecke deine Hand aus von der Höhe, reiße mich heraus und rette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Lügen redet und deren Rechte eine trügerische Rechte ist. Vielleicht fragen sich manche an dieser Stelle, wie das noch genauer im Detail ausschaut. Und wir kommen doch gleich darauf zurück. Auf jeden Fall versucht die Schlange, die Gemeinde zu zerstören, sie komplett in Stücke zu reißen, eine Vernichtung herbeizuführen, sodass sie komplett ausgelöscht wird. Und wieder spricht Gott ein Machtwort. Denn was passiert? Die Erde hilft der Frau, indem sie ihren Mund aufmacht und den Strom verschlingt, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hat. Nun müssen wir uns fragen, was damit exakt gemeint ist. Das Verschlingen der Erde ist ein deutlicher Hinweis auf den Exodus. In 2. Mose Kapitel 15, Vers 12 kommt es im Zusammenhang mit dem Pharao vor. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Wisst ihr noch, was damals passiert ist, als das Volk Israel das geteilte Meer betreten hat? Gott hat im Nachhinein die Ägypter geschlagen und den Strom der Verfolger durch seine Flut ein fatales Ende bereitet. Um nochmals zurückzugreifen, was vorher gesagt wurde, und zwar, wie dieser Strom der Schlange ausschauen kann, so sei hier betont, dass es einen externen und dämonischen Einfluss auf die Gemeinde besitzt, wo unter anderem eine Regierung das Volk Gottes angreift. Und diese Anlehnung an der Befreiung des Exodus ist ein weiterer Beleg dafür, dass Satan in der Gegenwart Gottes seiner Leute unterlegen ist, der sein Volk befreit und bewahrt. Hier wird also ein weiteres Mal die Beweisführung der Niederlage des Teufels zementiert. Und nachdem wir das geklärt haben, führt uns Vers 17 vor Augen, dass der Drache über seinen gescheiterten Versuch, die Frau aufzufressen, inbrünstig geworden ist. Die Konsequenz daraus ist, dass er auf die übrigen von dem Samen der Frau losgeht, um Krieg zu führen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Unser dritter und letzter Anwendungspunkt, den wir aufgreifen, lautet: Der Zorn des Drachen setzt sich in der bestehenden Gemeinde fort. Wir haben also eine Separierung zwischen der Frau und den übrigen von ihrem Samen. Liegt etwa ein Widerspruch, da wir die Frau als die Gemeinde bezeichnet haben und jetzt die übrigen heranziehen, die gleichfalls mit Bekenner des Herrn Jesus zu identifizieren sind? Die glasklare Antwort darauf ist, dass keine Disharmonie besteht, sondern wir können eine Kontinuität der Gemeinde sehen. Behalten wir das gesamte Bild, das folgendermaßen ausschaut. Die Frau war schon vor Christus anwesend, wo sie in Wehen und Schmerzen war. Das heißt, dass sie schon damals, als Israel vor Christi Geburt gelitten hat. Aber als das Kind zu Gott entrückt wurde und der vernichtende Verlust des Drachen offiziell zu bemerken war, so hat er keine Ruhephase in Betracht gezogen und wollte daraufhin die Frau bereits in der jungen Versammlung des Christentums zum Schweigen bringen. Ein Beispiel haben wir schon genannt, und zwar Saulus von Tarsus, der die frühe Gemeinde ausrotten wollte. Und dabei ist es nicht geblieben. Denn dieser heftige Revanchefeldzug geht mit allen weiter, die mit der Frau im absoluten Einklang stehen. Dagegen könnte jemand Einspruch erheben und die 42 Monate der Frau in der Wüste angeben, die bei den übrigen hier nicht zu sehen sind. Wir haben schon vorhin erwähnt, dass das geistliche Israel sich in der Wüste befindet. Der Hebräerbrief nimmt im Kapitel 3, Vers 7 darauf Bezug. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Hier sehen wir, dass die Geretteten aus Ägypten an dem sicheren Ort der Wüste nach der Meeresteilung gebracht wurden. Und der Heilige Geist spricht hier die Warnung für die Gläubigen des Neuen Testaments aus, dass man nicht mehr nach Ägypten, das ein Symbol für die gottlose Welt ist, zurückblicken darf, wie es einst die Israeliten getan haben. Und wenn die Frau in der Wüste ernährt wird, so ist die logische Konsequenz daraus, dass auch die anderen von Gottes Versorgung mit eingeschlossen sind. Auch das haben wir schon mit dem Manna betont. Hinzu steht die gläubige Frau im Kontrast zu der ungläubigen Frau im Buch der Offenbarung, was die symbolische Artikulation für Nachfolger Christi und Rebellen Gottes unterstreicht. Die 42 Monate der Frau in der Wüste beinhalten deswegen zwangsläufig die Verbleibenden. Das besagt, dass der Rest von dem Samen der Frau die verteilten Christen auf der ganzen Welt repräsentieren. Und es sind diejenigen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Es sind Gläubige, die den Herrn Jesus aufrichtig lieben und daher halten sie die Gebote, was nichts anderes ist, als ihnen vollständig gehorsam zu sein. Sie wandeln im Herrn, sie sind im Licht und nicht in der Finsternis. Ergänzend ist zu sehen, dass sie sich mit dem Zeugnis Jesu Christi ausweisen können. Und das eine schließt das andere nicht aus, sondern ist immer im echten Glaubensleben inbegriffen. Allerdings hat diese Stelle eine besondere Konnotation, da die Konstruktion, die Gebote Gottes halten, eine alttestamentliche Aussage ist. Und sie wird parallel mit dem Zeugnis Jesu Christi aufgeführt, was ein unausweichlicher Beleg dafür ist, dass die Gebote Gottes sich mit dem Sohn Gottes identifizieren und folglich Christus als wahren Gott auszeichnen. Schon der Herr Jesus hat in Johannes Kapitel 14, Vers 15 markant beteuert: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Nochmals, wer Christus liebt, hält seine Gebote, es sind seine Gebote, die von der absoluten Autorität stammen. Verstehen wir das? Das Alte Testament findet somit seine abschließende Erfüllung in Jesus Christus. Sowohl Juden als auch Heiden sind in Anbetracht der Tatsache in Christus eine Einheit. Jetzt stellt sich die Frage, ob du dich zu diesen Christen dazu zählen kannst. Hältst du die Gebote Gottes und hast das Zeugnis Jesu Christi? Denn keiner von den wahren Gläubigen ist davon ausgeschlossen. Was meine ich damit? Jeder Christ, der es wahrhaftig mit dem lebendigen Gott meint, wird mit diesem Krieg Satans konfrontiert werden. Saulus hatte zuerst die Christen verfolgt. Doch was ist im Anschluss passiert? Nach seiner Bekehrung zum Paulus hatte er massive Anfeindungen. In 2. Korinther Kapitel 11 gibt er uns einen Einblick darüber, dass er dreimal mit Ruten geschlagen worden ist. Auch hat er sich einer Steinigung unterzogen. Und wenn du schon länger Christ bist, der noch nie in seinem Leben satanische Angriffe erlebt hat, dann stellt sich ernsthaft die Frage, ob du tatsächlich ein Gläubiger bist. Da Satan niemand verschont, er ist ausgezogen, um mit dir persönlich Krieg zu machen. Er will dich kaputt sehen, total eliminieren. Und das kann sehr hässlich ausschauen. Das Exemplar mit der Regierung wurde bereits angesprochen. Aber eines soll uns auch ganz klar sein. Das Ungeheuer ist äußerst raffiniert, wenn es auch seine Versuche innerhalb der innigen Gemeinschaft praktiziert. Als die Ägypter von der Erde verschlungen war, hat Satan nicht aufgehört, weiter zu wirken. Gar nicht. Er hat eine weitere Strategie vorgenommen, indem er seine Infiltration bei den Israeliten installiert hat. Korah war ein Anhänger Mose und dennoch ist er in der Opposition zu ihm gestanden, der seine Nachfolger hatte. In 4. Mose Kapitel 16, die Verse 31 bis 32, hören wir dies. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie, samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen und all ihre Habe. Das Verschlingen der Erde muss also nicht nur Leute von außerhalb betreffen. Es kann sich am Ende auch in der eigenen Familie widerspiegeln. Vers 9 hat ja sehr klar beschrieben, dass die Schlange der Verführer des Erdkreises ist, der die Anspielung aus Genesis mit dem Samen der Frau einschließt. Und Eva wurde nicht geschlagen, sondern mit manipulativen Worten in die Irre geführt. In Vers 15 wird das Wort Schlange erneut thematisiert. Und es dehnt sich weiter in dem Übrigen des Samens aus. Wunder dich darum nicht, wenn seine Angriffe gezielt von innen aus erfolgen. Ihr Lieben, es ist die letzte Stunde und die Zügel werden immer enger gezogen. Satan hat nicht viel Zeit, er weiß das. Und wir müssen uns auf ein hartes Gefecht mit ihm einstellen. Doch im Vertrauen auf Gott werden wir zu 100% zu überragenden Überwinder und mit Glanz hervorgehen. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.